schaffst das. Erfolgreich deine Abschlussarbeit schreiben. Mein Name ist Christina Sichtmann. Ich bin Professorin, Autorin, Lehrende und Coach für akademisches Schreiben. Und mit diesem Podcast gebe ich dir Insider-Tipps für deine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit. Ja, klar schaffst du das, ganz ohne Stress und Schreibblockaden. Und dafür mit jeder Menge Spaß am Schreiben. Vertrau deinen Fähigkeiten. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, wie auf eine Frage geantwortet wird. Wie formuliere ich Fragen in einem Fragebogen so, dass ich präzise und authentische Antworten erhalte? In dieser Podcast-Episode lernst du, wie Formulierungen von Fragen in Befragungen Antworten verzerren können. Du erfährst, was eine gut formulierte Frage kennzeichnet und erhältst viele konkrete Tipps, wie du Fragen besser formulieren kannst. Wenn du mehr Tipps von mir erhalten möchtest, dann geh doch auf meine Webseite. Den Link zu mehr Infos findest du in den Shownotes. Also schön, dass du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. 1941 hat Donald Rux eine Studie veröffentlicht, in der er gezeigt hat, dass leicht unterschiedliche Formulierungen von Fragen zu anderen Ergebnissen führen. Einmal fragte er, sollte die Regierung öffentliche Reden gegen die Demokratie erlauben? Und dann fragte er, sollte die Regierung öffentliche Reden gegen die Demokratie verbieten? 21% der Befragten stimmten der ersten Frage zu, während 39% der Frage der zweiten Frage zustimmten. Und du siehst, dass in Abhängigkeit von diesen Fragen es zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Wir wissen jetzt nicht genau, wie steht eigentlich die Bevölkerung dazu, öffentliche Reden gegen die Demokratie zu erlauben oder zu verbieten. Donald Rux hat damit den ganzen Wissenschaftsbereich begründet, der sich nur mit der Frage auseinandersetzt, wie die Formulierungen die Antworten von Probandinnen beeinflussen können. Diesen Effekt nennt man übrigens Wording-Effekt. Und es geht dabei um Verzerrungen, die aus der Art der Frageformulierung resultieren. Es gibt jetzt viel, viel mehr Studien, die zeigen, dass schon eine kleine, ungünstig gewählte Wortwahl die Antwort von Befragten beeinflussen oder dazu führen kann, dass sie die Frage falsch oder ungenau beantworten. In dieser Podcast-Folge will ich dir zeigen, auf was du achten solltest, wenn du deine Fragen formulierst. Ich kann dir natürlich nur einen kleinen Überblick geben und dich für das Thema sensibilisieren. Wenn du mehr dazu wissen willst, dann lade ich dich ein, in die Literatur zu gehen und in den Shownotes findest du auch Literaturtipps zum Thema. Das ist übrigens die zweite Podcast-Episode in einer Miniserie zum Thema Fragebogen, eine Art Fragebogenwerkstatt. Wenn du wissen willst, welchen allgemeinen Fehler ich häufig in Fragebögen von Studierenden beobachte und wie du einen Fragebogen idealerweise strukturierst, dann hör doch einfach in die beiden anderen Podcast-Folgen rein. Schauen wir uns mal an, welche Kriterien eine gut formulierte Frage erfüllen sollte. Erstens, die Probanden können die Fragen ohne Zweifel oder Missverständnisse präzise beantworten. Zweitens, es gibt ausreichend Antwortmöglichkeiten, die exakt auf die Antworten der Probandinnen passen. Drittens, die Probandinnen sind durch die Fragen nicht verwirrt. Viertens, die Art der Fragestellung beeinflusst in keiner Weise die Richtung der Antworten. Ich gehe jetzt im Folgenden auf diese vier Kriterien ein und zeige dir anhand von Beispielen, was das denn konkret bedeutet. Schauen wir also das erste Kriterium einmal an. Die Probanden können die Fragen ohne Zweifel oder Missverständnisse präzise beantworten. Hier gilt Folgendes. Erstens, die Begriffe sollten von allen Befragten auf dieselbe Weise verstanden werden. Zum einen solltest du darauf achten, dass Probanden Begrifflichkeiten präzise und einheitlich verstehen. Kleines Beispiel, du fragst, gehen sie oft ins Kino? Was oft bedeutet, kann von Person zu Person sehr unterschiedlich interpretiert werden. Diese Frage lässt also Raum für subjektive Interpretation. Für mich ist oft vielleicht einmal pro Monat, für dich vielleicht einmal pro Woche. Besser ist es in diesem Zusammenhang zum Beispiel zu fragen, wie häufig waren Sie im letzten Monat im Kino? Du solltest auch keine Fachbegriffe oder Fachjargon verwenden. Auch hier ein schlechtes Beispiel. Die Frage, wie hoch ist Ihre Nettorendite auf Ihr Investitionsportfolio, ist schwer zu verstehen. Wenn du aber fragst, wie viel Gewinn haben Sie durch Ihre Investitionen gemacht, ist das viel einfacher zu verstehen. Es gibt hier noch viel, viel Verbesserungspotenzial, aber ich glaube, an diesem Beispiel erkennst du, wie man es besser machen kann. Im Hinblick auf das Verständnis der Frage solltest du möglichst spezifisch sein. Eine gute Frage sollte etwa beinhalten, auf wen sich die Frage bezieht, zum Beispiel auf den Befragten selbst, den Haushalt, in dem sie lebt und so weiter. Welche Informationen bei der Beantwortung einbezogen oder ausgeschlossen werden sollen, wo das untersuchte Phänomen stattgefunden hat, Beispiel im Arbeits- oder im Haushaltskontext, und wann, auf welchen Zeitraum sich die Frage bezieht. Stell dir vor, du fragst, wie hoch ist Ihr Einkommen? Schwierig zu sagen, was ist genau darunter zu verstehen? Das unselbstständige Gehalt, das ich überwiesen bekomme, oder das Gehalt, das wir in unserem Haushalt erhalten? Was ist mit Mieteinnahmen, Dividenden, Unterhaltszahlungen, Geschenken? Ist das monatliche oder das jährliche Einkommen gemeint? Also sei möglichst präzise und verdeutliche das Was, Wann, Wo. Du könntest etwa fragen, wie hoch ist Ihr monatliches Bruttohaushaltseinkommen? Bitte berücksichtigen Sie dabei die Einkommen aller Mitglieder Ihres Haushaltes, einschließlich Renten, Zinsen, Geschenken, Unterhaltszahlungen, Kindergeld und Ähnliches. Der dritte Aspekt zum ersten Kriterium zur Verständnis der Frage ist, dass du nur eine Frage und keine Doppelfrage stellen solltest. Etwa schlecht wäre zu fragen, wie zufrieden sind Sie mit dem Kundenservice und der Qualität der Produkte unseres Unternehmens? Frage hier zwei Fragen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Kundenservice unseres Unternehmens und wie zufrieden sind Sie mit der Qualität der Produkte unseres Unternehmens? Weiter gibt es ein paar Tipps zum Thema Ausmaß, Häufigkeit oder andere quantitative Informationen und die solltest du am besten durch Zahlen angeben lassen. Denn Zahlen liefern eine klare, objektive Grundlage für Antworten und vermeiden Missverständnisse oder Interpretationen, die bei vagen Formulierungen entstehen können. Sie sind vergleichbarer und genauer und auch objektiver. Ein paar Beispiele, ähnlich wie das Beispiel, das ich schon genannt habe. Statt wie oft gehen Sie ins Fitnessstudio, kannst du fragen, wie viele Tage warst du in der letzten Woche im Fitnessstudio? Statt wie viel Zeit verbringen Sie mit dem Lesen von Büchern, kannst du fragen, schätzen Sie einmal, wie viele Stunden haben Sie in der letzten Woche mit dem Lesen von Büchern verbracht? Kommen wir zum zweiten Kriterium, denn neben dem Verständnis von Fragen sollten Probanden ausreichend Antwortkategorien haben, um zu antworten. Also wenn du etwa fragst, wie viele Kinder haben sie, dann lässt du die Frage entweder offen, damit die Befragten von 0 bis 99 oder was auch immer alles eintragen können, oder aber du berücksichtigst alle Kategorien zum Ankreuzen, etwa 0, 1, 2, 3, 4 oder mehr. Ich habe schon mal in meiner letzten Podcast-Folge das Beispiel genannt, dass in einer Befragung zu Ausgaben für Online-Einkäufe Studierende von mir mal folgende Kategorien gebildet haben. Wie viel geben Sie durchschnittlich für einen Online-Einkauf aus? Bis zu 10 Euro, 10 bis 20 Euro, 21 bis 30 Euro, mehr als 30 Euro. Und was war das Problem? Ungefähr 80% der Befragten haben angegeben, dass sie mehr als 30 Euro ausgegeben haben. Das Ergebnis war also wenig aussagekräftig, weil man gar nicht so genau wusste, wie viel sie wirklich ausgeben. In so einem Fall würde ich übrigens zu einer offenen Frage raten, in der Probanden einfach angeben, wie viel sie ungefähr ausgeben. Ich gebe dir auch den Tipp, dass du nicht nach dem durchschnittlichen Geldbetrag fragst, sondern nach dem letzten Online-Einkauf. Warum? Weil man sich besser erinnern kann. Durchschnittlich, da beginnt man zu rechnen, zu rattern, da rattert so im Kopf. Aber wenn du nach dem letzten Online-Einkauf fragst, dann kann man ziemlich genau sagen, was ich da ausgegeben habe. Du kannst das sogar noch unterstützen, indem du sie gefragt hast oder sie daran erinnerst, was ihr letzter Online-Einkauf war. Etwa kannst du fragen, haben sie schon einmal etwas online eingekauft? Dann kommt die nächste Frage, was haben sie bei ihrem letzten Online-Einkauf gekauft? Und die letzte Frage, wie viel Geld haben sie dabei ausgegeben? Die ersten beiden Fragen wertest du natürlich nicht aus. Sie dienen lediglich dazu, dass sich die Probandinnen besser an den Geldbetrag erinnern, den sie ausgegeben haben. Denn es ist immer besser, nach etwas Konkretem zu fragen, als nach einem Durchschnitt. Das führt uns zum dritten Kriterium einer guten Frage. Die Probandinnen sollten möglichst nicht verwirrt sein durch die Frage. Habe ich gerade schon einmal erwähnt, wenn du beispielsweise nach einem Durchschnitt fragst, dann beginnt es im Kopf zu rattern und es übersteigt vollkommen die kognitive Fähigkeit der Probandinnen. Es ist unglaublich schwierig zu beantworten. Und du erinnerst dich vielleicht, dass ich in meiner ersten Podcast-Folge darüber gesprochen, zum Thema Fragebogen darüber gesprochen habe, dass wir die Probandinnen ja bei der Stange halten wollen. Und sie kognitiv zu überfordern, ist nicht gut. Sie brechen dann den Fragebogen möglicherweise ab. Was könntest du hier tun? Du kannst Probandinnen Gedächtnisstützen liefern. Wenn du beispielsweise wissen willst, wie häufig sie auswärts essen gehen, kannst du fragen, es gibt verschiedene Anlässe, nicht zu Hause zu essen, beim schnellen Hunger oder Durst unterwegs, zur Mittagspause, mit Freunden oder mit Partner, Partnerin zu einem besonderen Anlass. Wie oft haben sie in den letzten 7 Tagen auswärts gegessen? Verwirrung entsteht bei Probandinnen übrigens vor allem, wenn eine Frage zu komplex ist oder der zeitliche Bezug nicht klar ist. Die Art der Fragestellung beeinflusst in keiner Weise die Richtung der Antworten. Wie kannst du das sicherstellen? Erstens solltest du Suggestivfragen vermeiden. Ein paar übertriebene Beispiele, bei denen du sofort siehst, was das Problem ist, ist etwa: Wie sehr unterstützen Sie unsere umweltfreundlichen Produkte, die eindeutig besser für den Planeten sind? Oder wie zufrieden sind Sie mit den Maßnahmen der Regierung, die zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit beigetragen haben? Du siehst hier eindeutig, dass die Antworten hier manipuliert sind. Ansprechen möchte ich hier auch das Problem der sozialen Akzeptanz. Wir nennen das auch Social Desirability Bias. Ein Beispiel dafür ist die Frage, wie oft spenden Sie für wohltätige Zwecke? Na klar, das ist sozial erwünscht, dass wir spenden. Also tendieren wir wohl dazu, unsere Antwort zu beschönigen, damit wir in einem besseren Licht dastehen. Wie könnten wir die Frage besser formulieren? Dazu gibt es verschiedene Optionen, etwa: Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten Geld an wohltätige Organisationen gespendet? Wenn möglich, geben Sie bitte den Gesamtbetrag an, den Sie gespendet haben. Das ist besser formuliert, weil wir geben A einen konkreten Zeitrahmen. Die präzise Angabe des Zeitraums, die letzten 12 Monate, hilft den Befragten, sich auf einen klaren Zeitraum zu beziehen, was die Genauigkeit der Antwort erhöht. Und wir stellen B eine quantitative Frage. Anstatt nur nach der Häufigkeit zu fragen, wird auch nach dem Gesamtbetrag gefragt. Dies kann dazu beitragen, den Social Desirability Bias zu reduzieren, da es schwieriger ist, den Betrag zu beschönigen als die Häufigkeit. Man könnte auch statt einer offenen Frage Antwortkategorien vorgeben, die den Befragten die Möglichkeit geben, ihre Antwort zu relativieren, zum Beispiel durch Auswahlkategorien wie keine Spenden, weniger als 50 Euro, 50 bis 100 Euro und so weiter. Oder man kann sogar fragen, wie viel haben Sie in den letzten 12 Monaten insgesamt an wohltätige Organisationen gespendet? Wenn Sie in diesem Zeitraum nichts gespendet haben, geben Sie bitte 0 Euro an. Das suggeriert, dass es voll okay ist, auch 0 Euro anzugeben. Das Wording von Fragen in Befragungen ist ein ganzer Wissenschaftszweig. In dieser Podcast-Episode habe ich versucht, ein paar Klassiker anzusprechen, die dir helfen sollen, deine Fragen besser zu formulieren. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann schau in die Literatur. Ein paar Hinweise findest du in den Shownotes. Und zum Schluss noch eine Ermutigung von meiner Seite. Hab keine Angst, dass du zu viel falsch machen kannst bei deiner Befragung. Sei einfach achtsam beim Formulieren deiner Fragen und hole dir Feedback, bevor du mit der Befragung startest. Wenn du deinen Fragebogen vorher testest und die Testprobandinnen laut darüber sprechen lässt, bei der Durchführung der Befragung, dann erhältst du ganz viele Hinweise, was missverständlich, unklar, unpräzise oder schwer zu beantworten ist. So, das war's für heute. Wenn du allgemeine Tipps zum Schreiben deiner Abschlussarbeit haben möchtest, dann schau doch auf meiner Webseite und auf meiner Facebook-Seite vorbei. Ich habe übrigens auch einen Online-Kurs kreiert, der dich in deinem Schreibprozess unterstützt. Im Kurs mit kreativen Schreibmethoden kompetent zur Abschlussarbeit zeige ich dir, wie du besser und schneller schreiben kannst. Ich führe dich durch alle Phasen deiner Abschlussarbeit. Den Link zum Kurs findest du in den Shownotes. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran ans Schreiben. Du schaffst das. Tschüss, Baba und Adele.